Die An- und Abfahrt nach Gladbach, eine glatte 6-, da spielt man schon in der Bundesliga und denkt, man kommt in große Stadien. Da ist auch natürlich die An- und Abreise besser geregelt, als wenn man irgendwo auf dem Dorfverein fährt. Nein, in Gladbach ist es anders. Ich habe es einfach echt wieder vergessen, nach diesen 7 Jahren Zweitliga, wenn man nicht nach Gladbach fährt. Es war eine Katastrophe. Krass. Aber ich habe vorhin ein Video gepostet, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bei Instagram.
Ja, mit so einem Auto da.
Sticker, ne? Sticker. Wir sind gerade auf dem Rückweg, nachdem wir vom Parkplatz runtergefahren sind, wollten wir uns einfädeln auf die Autobahn und dann fuhr neben uns ein Auto, was auch rein wollte und ich sag, ey, guck mal, da ein Bremen-Aufkleber, sind doch HSV-Fans drin, ein Bremen-Aufkleber hinten drauf. Wir so, was, das kann nicht sein. Wir so, nee, lass mir nicht rein. Und die so, ja, sorry wegen dem Aufkleber, tut uns leid. Und standen die vor uns und dann bin ich schnell ausgestanden, ausgestiegen, hab einen Aufkleber von meinem Kollegen genommen, hab einen HSV-Aufkleber.
Der ist auch so
von Hamburg Süd, habe ich rübergeklebt über den Bremen-Aufkleber und die HSV-Fans im Auto waren am jubeln. Sie fanden es gut und haben auf der Autobahn dann noch einen Daumen hoch gemacht. Gut, dass wir es gemacht haben, so nach dem Motto. Die Fahrerin hat etwas sparsam aus der Wäsche geguckt. Ich glaube, es war ihr Auto und sie als Bremerin hat ihre HSV-Freunde gefahren.
Aber das ist schon losgefahren, das Auto, ne?
Ja, ja, genau. Ich musste noch hinterher rennen und den schnell raufknallen.
Ja, ja. Aber das gehört zum guten Ton, muss man sagen, ne? Unter den Fans, dass man da die Sticker vom HSV einfach auf die anderen drückt.
Natürlich haben gleich welche geschrieben, so, wir wollen auch nicht, dass unsere Autos mit Aufklebern beklebt werden. Ja, kann ich alles verstehen. In dem Fall war das ein Gag und das haben die im Auto auch verstanden. Also insofern, das musste schon sein, beim Auswärtsspiel in Gladbach den Bremen-Aufkleber vom HSV-Aufkleber zu überkleben.
Ehre.
Ehre, das musste sein.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen erstklassigen Folge von HSV, meine Frau!
Kai, Muchel und ich sind da, Pia ist im
Urlaub.
Immer noch im Urlaub.
Krass, wie oft sie im Urlaub ist.
Urlaub und Arbeit, nee, das Leben.
Ja, in Frankreich. Ich sehe nur bei Instagram ab und an immer, ich glaube, die sind campen.
Ja.
Und irgendwie immer.
Das ist ja schon fast Glamping, oder?
Ja. Immer mit Champagner, die ist das. Ja,
sie lässt sich richtig gut gehen.
Eine First Row, gefällt mir gut.
Ja, meine Tochter sagt auch, sie folgt Pia bei Instagram und sagt so, oh, die Bilder sehen schon immer richtig cool aus, wo sie da ist. Ich sage, ja, sie hat das Instagram-Game verstanden.
Das hat sie tatsächlich, ja. Richtig, also. richtig. Wir sind hier zu dritt und analysieren viele Sachen. Wir hatten das erste Bundesligaspiel und ich glaube, es war eine riesen Wundertüte für alle.
Ja.
Also von bis war natürlich drin. Ist sehr spannend. Dann gibt es die Doku. Und Muchel, vielleicht vorweg, du kommst gerade von einem TV-Termin.
Ja, ich war bei Rasant bei Hamburg 1 eingeladen.
Habe ich früher mal geguckt.
Uli Pingel.
Ja.
Und man kennt es aus der Hockeyszene, weil da immer viel über Hockey berichtet wurde.
Ja, genau.
Deswegen war auch oft waren Freunde aus der Mannschaft im Studio. Ja.
Ey, dass es immer noch gibt. Aber gut, ich habe gerade, also Hamburg 1 heißt das, ne?
Ja, Hamburg 1, genau.
Früher hat immer noch mal irgendwie eingespeichert, jetzt ist es leider irgendwie verschollen. Ja,
also man kann es heute ab 21.15 Uhr in der Mediathek sich anschauen. Wir haben natürlich als Ausblick, Podcast wurde auf jeden Fall erwähnt, natürlich.
Geil.
Wir haben über Gladbach gesprochen, wir haben aber eben auch auf das Derby gesprochen. Rollo Fuhrmann war auch dabei als Gast oder vielleicht auch als Partner. Sie sind gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren, wie sie Rasant da jetzt so ein bisschen neu aufstellen.
Rollo Fuhrmann.
Ja, St. Pauli-Fan, seine Freundin Bremen-Fan, also für mich natürlich gefundenes Fressen und wir hatten natürlich die Diskussion dann auch gleich, Ergebnistipp, ne?
Ja.
Und sein Tipp fürs Derby, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, 3-1 und dann habe ich ihn natürlich gleich gesagt, ihr spielt aber auswärts.
Ja,
aber ich habe St. Pauli vorher gesagt, also hat er sich gleich irgendwie versucht, aber ja, der Running Gag, der hier bei uns in der Podcast-Folge auch immer mal wieder vorkommt, habe ich ihn natürlich gleich angezählt. Aber ist ja heute ab 21.15 Uhr auf Hamburg 1, also Montag, da in der Mediathek zu finden. Wer reinschauen möchte, schaut es euch an. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, auch Rollo Fuhrmann mal anzuzählen in Sachen HSV und St. Pauli.
Gut so.
Mich St. Pauli halt einfach überhaupt nicht interessiert.
Zu Recht. Kommen wir zum großen HSV, zu dem ersten Spieltag gegen Gladbach. Ich habe eben schon gesagt, alle wussten nicht so richtig, wo steht man. Wahrscheinlich die Mannschaft, der Trainer auch nicht. Und es ist 0-0 ausgegangen, wie wir alle wissen.
Ich habe mit einer Niederlage gerechnet und ein Unentschieden gehofft. Das war so
getippt bei Kicktipp?
1 zu Unentschieden zu, tatsächlich.
1-1 war es bei mir. Also ich habe auch mit einer Niederlage, genauso, mit einer Niederlage, ließ sich ja auch logisch ableiten aus der Vorbereitung und so, dass wir da der klare Außenseiter sind, so von dem, was wir gezeigt haben. Nun hatte Gladbach auch nichts Gutes gezeigt und war auch eine absolute Wundertüte. Aber man musste davon ausgehen, dass wir verlieren und wenn es gut läuft, ein Unentschieden
holen. Als Aufsteiger gegen Bundesligist, ne?
Gestandenen,
ja, richtig. So.
Genau. Auswärts.
Ja.
Es nach auswärts, der Vorbereitung.
Es ist definitiv, und das schreiben ja auch alle Medien, und so ist das Gefühl, es ist ein absoluter Erfolg gewesen für Merlin Polzin, fürs Trainerteam, für die Mannschaft, für den HSV. Man hat einen Punkt mitgenommen.
Genau, und das trotz oder gerade wegen dieser Aufstellung. Also vor dem Spiel dachte ich trotz der Aufstellung, weil es ist so, für mich fehlte ja die komplette Qualität. Ja? Also Dompe, Glatzel, das sind für mich schon mal Leute, die den Paulsen, die den Unterschied machen. Und ich dachte, boah, also mit der Aufstellung, das wird schwer. Und ich bin richtig froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, also ich kann ja mal ein bisschen, wenn wir ja schon chronologisch irgendwie dabei sind, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also die An- und Abfahrt, also die vor allem auch die Anfahrt, NRW, Ferienende, ne, Baustellen, also wie oft hat uns Maps irgendwie angezeigt, 6 Minuten schnellere Route verfügbar, ja, machen wir. 6 Minuten schneller, ja, machen wir. Und trotzdem, wir kamen irgendwie weiß nicht, 5 Minuten vor Anpfiff waren wir im Stadion. Krass. Also wir haben wirklich den Anpfiff im Stadion gerade noch miterlebt. Ich weiß von einem anderen Kollegen, der mit seiner Familie unterwegs war, die sind irgendwie zu 35. Minute erst reingekommen, sind aber auch rechtzeitig losgefahren, aber haben auch irre gebraucht. Dann bis so an Parkplätzen sind wir zu P2 gefahren, die haben uns gesagt, nee, hier, hätten Sie gestern Tickets, haben Sie Tickets reserviert gestern? Gestern? Nee, wir sind heute da. Weißt du, früher konnte man, wie mein bester Buddy gesagt hat, früher bist du zum Stadion gegangen, hast dir einfach ein Ticket gezogen, heute musst du dir schon Parktickets am Tag vorher ziehen.
Wow.
Also, und dann, ja, sie müssen P8, dann bist du dann nochmal zu P8 hingeeiert und so. Also es war wirklich, die Anfahrt war wirklich so, da ist einem schon so ein bisschen der Spaß vergangen. Trotzdem sind wir ins Stadion rein und ich muss sagen, auch wenn das jetzt schon vorgreift im Sinne von das ganze Spiel, die Stimmung auswärts war, ich muss sagen, eine der besten Stimmungen, die ich seit langem auswärts mal wieder erlebt habe.
Ist im Fernsehen gar nicht so rübergekommen.
Echt nicht? Okay, weil ich muss sagen, das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Also es war ein richtig geiler Auswärtssupport. Es war, alle haben mitgesungen, alle waren heiß. Das Spiel hat das natürlich auch hergegeben, dass die Fans irgendwie Bock hatten und man gefühlt hat, dass die Spieler sich nicht abschlachten lassen oder beziehungsweise nicht da sind und das angenommen haben. Das war wirklich, waren richtig von der Fan, vom Fansein und vom Support her wirklich Erstliga-Auftritt.
Stark. Ich finde es gut, dass du da warst. 1 von 34 hast du geschrieben. Gehst du doch auf die 34?
Ey, genau das gleiche meine Frau heute auch. Ey, ich habe deine Instagram-Story gesehen. 1 von 34. Ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Nein, aber ich habe schon mal ein Spiel von den 34 gesehen. Wenn sie wüsste, dass ich 30 Spiele als Prediction rausgehauen habe. Oh, die killt mich. Egal, ich versuche von Spiel zu Spiel zu denken und
das nächste Spiel ist das Wichtigste.
Definitiv.
Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz.
Nein, also 30 Spiele sollen schon werden, aber es wird schwer. Ja, ja.
Aufstellungstechnisch
vielaussagend.
Ist gar nicht so viel verändert worden. Meffert raus. Ja. Dafür.
Ja, aber erstmal, wir haben eine klare Nummer 1.
Ja,
Heuer Fernandes. Dann haben sich viele Hörer gefragt. So.
Heuer Fernandes, ich glaube, wird 3. Also ich persönlich finde es super, dass er Nummer 1 ist.
Ich muss auch sagen, ich finde es, das liegt mir am Herzen, also ich finde mit, dass ich glaube, es gibt keinen willenloseren Verein in den letzten 4 Jahren als den HSV, was die Torwartdiskussion anbringt, was wir da uns schon für Eigentore geschossen haben mit immer wieder Raab und unter Baumgart und so weiter. Und jetzt, ich finde, es war die richtige Entscheidung, weil Heuer Fernandes, so viel möchte ich vorwegnehmen, hat eine absolute Souveränität ausgestrahlt und noch ganz gut gehalten. Insofern freue ich mich, dass wir da jetzt eine klare Nummer
haben. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht eine Sache bei dieser Torwartdiskussion gibt, die wir als Fans einfach nur nicht verstehen. Vielleicht ist es auch eine Sache, die Heuer Fernandes braucht. Vielleicht braucht er diesen Push und dieses, um immer diese Leistung zu bringen und auf diesem Level zu bleiben. Vielleicht kann das der Torwarttrainer das Torwarttrainerteam besser einschätzen als wir. Wir sind immer genervt von dieser Diskussion. Weißt du, dass ihm wieder jemand anders vorgesetzt wird. Aber vielleicht braucht er das auch, um genau diese Leistung abzu...
Ich glaube, man brauchte erstmal so einen zweiten guten Torwart. Ja. So. Also dass du zwei hast. Verletzt, so. Ne? Und dann war wahrscheinlich jetzt irgendwie Perez verfügbar. Dann hat man gesagt, ja, okay, also man wird ja Bayern nicht gesagt haben, okay, er kommt her, wenn er die, dass er die klare Nummer zwei ist, warum sollen sie denn zur Hölle zum HSV ausleihen? Sondern irgendwie offener Zweikampf. Und ich habe auch ein bisschen gehört, dass er es sehr gut gemacht haben soll. Also er hat ja, man hat ja nur die ein, zwei Spiele gesehen, so, aber dass sie auch intern relativ begeistert waren. Ich glaube, das Fund, was Heuer Fernandes hat, ist einfach, dass er ein sehr gutes Standing in der Mannschaft hat und dass man so ein bisschen, so wie du sagst, Kai, also wenn jetzt Perez als Nummer 1 wäre, dann hast du halt wieder eine riesen Baustelle hinten. Alle sprechen drüber, alle sind, wollen irgendwie Heuer Fernandes im Team auch. Du hast eh schon viele Spieler aus dem letzten Jahr nicht mehr dabei und das wäre halt noch ein weiterer mehr und mein Gott, vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß oder die sind ungefähr gleich und wenn es halt ungefähr oder einigermaßen gleich ist, dann nimmst du halt Heuer Fernandes, weil das für die Teamchemie dann ganz gut ist. Ich denke mal, also das es klingt für mich halt auch irgendwie schlüssig. Ja, ein bisschen Feuer kann ich schaden, aber wichtig ist jetzt, dass da schon gesagt wird, ey, du bist jetzt hier die Nummer 1 und Abfahrt. Also das gut, Nummer 1 in der Verteidigung Muheim links hinten gesetzt. Torunariga, letztes Mal auch falsch ausgesprochen, viele Nachrichten bekommen.
Das, also, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute jeden Spieler falsch auszusprechen, einfach um die Leute so zu triggern. Mann.
Ja,
ich nenne ihn nur noch unsere Nummer 25.
Ja. Stopp, und dann Jordan. Kommt jemand, Jordan. Den ich in meinen Predictions hatte, El Fadli. Und ich muss sagen...
Was hast du nochmal gesagt?
Dass er und Muheim irgendwann mehr als 10 Millionen wert sein werden oder 7,5, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollte ich damit ja grundsätzlich ausdrücken, dass das für mich Player to Watch sind in ihrer Entwicklung und ich muss sagen, El Fadli ist ja nochmal ganz besonders, weil er eben vor noch nicht so allzu langer Zeit noch sehr unterklassig gespielt hat in der 5. Liga. Ich habe mir lustigerweise nebenbei noch ein 5-Liga-Spiel angeguckt, da habe ich auch gedacht, so, also am Wochenende HBC gegen Teutonia und da muss ich sagen, wow, gegen die hat HSV sich so schwer getan, also das war ganz knapp davor, dass ich da noch mitspielen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und,
in der 5. Liga. Und naja, auf jeden Fall, jetzt mal das Coole, El Fadli wirklich. Also wenn er nur 8, 9, 10 weitere solche Spiele und Leistungen einer Ruhe ausgestrahlt, eine zentrale Position eingenommen hinten in der Innenverteidigung, mega abgeklärt gespielt. Also da muss ich sagen, richtig coole, starke Leistung, hat mich für diesen Jungen richtig gefreut und ich glaube, da werden irgendwann, wenn er die Leistung halten kann, die Angebote nur so reinflattern.
Trotzdem ist es bei muss ich sagen, dass ich bei unserer Nummer 25 doch mehr überrascht war, weil er in der Vorbereitung mich halt nicht überzeugt hat. Und ich finde, er hatte auch in der ersten Halbzeit so ein, zwei Wackler drin, wo ich gedacht habe, ah, da musst du hingehen. Trotzdem hat er war ich von ihm mehr überrascht als von El Fadli, weil von El Fadli das...
Der Leistungsunterschied größer war, ne?
Ja, und weil man auch weiß, was man von an ihm hat und diese Konstanz halt auch in der letzten Saison schon gezeigt hat. Deswegen hat es mich für ihn mehr gefreut, dass er einfach diese schlechten Eindruck, den ich aus der Vorbereitung von ihm hat, mich da eigentlich Lügen gestraft hat. So, das war eine gute Leistung und er war von der Körpersprache besser da, hat gegrätscht. Ja, die langen Bälle waren manchmal nicht auf dem Punkt, aber trotzdem hat das, also wie gesagt, muss ich sagen.
Er hat gezeigt, dass er die Qualität hat, ne?
Ja.
Um in der ersten Bundesliga
spielen
zu können.
Ja. Omari hat auch gespielt, als hätte er letzte Saison, fand ich, ein paar Spiele schon absolviert und nicht nur auf der Bank gesetzt.
Ich muss sagen, ich hatte so ein paar, an ein, zwei Stellen hatte ich so Atuba-Vibes. Ich weiß, weil er so eine Lockerheit den Tag gelegt hat, aber mit so einer Abgeklärtheit. Mhm. Also bei dem Jungen bin ich echt gespannt, wie sich das mit dem entwickelt. Also das könnte wirklich ein Winner sein.
Ja, hoffe ich auch. Dann Gotcholesch Willi, wie man ihn noch mal ausspricht.
Willi.
Der hat mich noch nicht ganz überzeugt, das hat nichts falsch gemacht, aber ich fand ihn, ja, also mein Eindruck war, dass er irgendwie,
Ich war
von anderen begeistert. Bleiben wir mal erstmal bei ihm.
Ja, ich finde, er hat seine Sache gut gemacht.
Okay, weil ich finde zum Beispiel, auffälliger im positiven Sinne war für mich Remberg, weil der tatsächlich körperlich überlegen war, hatte ich so das Gefühl in den Zweikämpfen und sich überall reingehauen hat und
geile Grätsche. Überhaupt
nicht von Nervosität. Du stehst ja, das müssen ja die Zuschauer auch wissen, also es ist eine ganz unangenehme Situation, wenn du von den Innenverteidigern den Ball immer ins Mittelfeld angespielt bekommst, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht und auch so 2-3 Spieler um dich herum versuchen da, die pressen ja nicht zu zweit und zu dritt auf die Innenverteidigung, sondern eben auf die Mittelfeldspieler, die sich den Ball abholen. Und da stabil, locker zu bleiben, weil da darfst du ja auch nicht so einen Querpass dann, der dir abrutscht, also du musst ja alle technisch sauber spielen. Und er hat eben ein Mittel gefunden, dass er nicht nur abtropfen lassen hat, Ballannahme zurückgespielt, das ist ja immer das Einfachste, annehmen, wieder zurückspielen, so, sondern er hat dann auch den Ball mal angenommen, sich aufgedreht, ist nach vorne gelaufen, hat Meter gemacht und das war so vororientiert gut, also das fand ich gut. Und als er das nicht gemacht hat, hat er dann, wenn er den Ball nicht hatte, also gegen den Ball, hat er die Leute so richtig im Zweikampf umgehauen, körperlich stabil gewesen. Also das hat mir, ich hatte ihn ja auch gar nicht auf dem Schirm. Also der hat mich so ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen.
Aber gerade dieses Aufdrehen, das ist mir an vielen Stellen, ist mir das positiv aufgefallen. Auch Rössing Lelesit hat das wirklich auch, dieses Aufdrehen. Er ist körperlich natürlich im Gegensatz zu Remmenberg völlig unterlegen.
Genau.
Und das könnte auch ein Problem sein, ihm in der ersten Liga. Aber trotzdem hat dieses Aufdrehen und diese Drehung, hat er bestimmt ein, zwei Mal seine Spieler echt gut stehen lassen und das hat mir sehr gut gefallen.
Er ist ja auch noch eigentlich eher als Backup für Dompe geplant, also nicht
genau,
so ein klassischer Starter, sondern so ein Flügelspieler, der dann in der 80. Minute reinkommt und irgendwie nochmal versucht durch ein, zwei Aktionen zu wirbeln.
Aber er hat sich über die Vorbereitung reingespielt, ne?
Also definitiv.
Er hat dann Polzin überzeugt und ist ja auch noch jung und das hat mich auch sehr gefreut.
Und der Junge ist 18 Jahre alt, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Und man muss sagen, dann hast du eben auch so einen Rössing Lelesit, der eben auch den Vorzug vor einem Otto Stange bekommt. Also
und wird irgendwie auch ins Team eingebunden, vielleicht auch clever gemacht vom Coaching-Team. Die erste Ecke oder zweite Ecke durfte er schießen, also darf auch Ecken schießen, wahrscheinlich Muheim von der einen Seite, Rössing Lelesit von der anderen, aber das ist doch eigentlich auch geil, wenn du 18 bist und dann sagt der Coach, ja, hier irgendwie, du darfst die Ecken schießen oder von der linken Seite schießt er jetzt, da kriegst du glaube ich auch nochmal irgendwie einen geilen Motivationsschub, auch wenn ich da immer lieber Muheim stehen habe.
Und dann muss man sagen, Polzin hat auch dann in dem Spiel, finde ich, positiv überrascht. Ich fand, die Mannschaft wirkte taktisch sehr stabil eingestellt. Ja, auch so, man hatte ja gehört, wir wollen nicht der HSV aus der zweiten Liga sein, der das Spiel an sich reißt, sondern wir wollen erstmal tiefer stehen, wir wollen auf Schnelligkeit gehen bei den Spielern. Das hat man erkannt. Und das hat man eben nicht nur 30 Minuten erkannt, sondern das hat man, Gladbach ist dann auch nicht lange, also über einen längeren Zeitraum nichts eingefallen. Natürlich hatte jede Mannschaft mal so ihre Szenen, wo sie so... Also
gerade Beginn zweiter Halbzeit war Gladbach schon, sind sie gut reingekommen.
Genau, und es gab auch nochmal so eine Phase, ich finde auch in der ersten Halbzeit gab es eine Phase, so nach 10 Minuten, wo sie dann doch stärker wurden, als der HSV gut gestartet hatte. Aber ich finde, die Mannschaft wirkte sehr stabil von Polzin eingestellt und das hat mir gefallen, weil es da ja auch Stimmen gab, die mit dem System verunsichert waren und das durchaus diskutiert wurde. Und
Königsdörfer sollte recht behalten, dass er, als er gesagt hat, am Wochenende gegen Gladbach wird es einfacher als gegen Pirmasens. Und so war es dann letztendlich ja auch. Also es ist super unangenehm, wenn du gegen einen guten Gegner, der dann vielleicht auch noch schnelle Spieler und körperlich gute Spieler sind, rein hast, wenn du gegen den spielst und die HSV war ja wirklich deutlich hinter der Mittellinie und da musst du dann erstmal die Lücke finden und das hat Gladbach nicht gemacht. HSV war im Gegenzug offensiv auch nicht unglaublich. Hinterher mit Dompe und Paulsen kam dann so ein bisschen Bewegung rein. Am Anfang gab es aber auch Chancen. Ich glaube, vor 8 Jahren oder vor 7 Jahren, als wir abgestiegen sind oder auch vielleicht in der Saison davor, wenn wir da das Spiel gesehen hätten, wären wahrscheinlich nicht so positiv, hätten wir gesagt, so, oh ey, was für ein müder Kick vom HSV. Ganz ehrlich, wie sollen die denn ein Tor schießen? Und es ist 0-0 ausgegangen und da sieht man das Spiel wahrscheinlich aus einer komplett anderen Brille. Und jetzt bist du halt so der Aufsteiger und so ein langweiliger Spielverlauf, so ein relativ langweiliges 0-0 ist auf einmal super geil und so muss es ja aber genau sein. Und das ist ja genau das Spirit, den das Polzin wahrscheinlich einzuimpft, die Spieler so, es ist geil, yes, wir haben kein Tor bekommen, wir haben Punkt geholt, es ist einfach nur geil, weiter so.
Ja. Ich muss sagen, aber Paulsen zum Beispiel, gebe ich ehrlich zu, hat mich jetzt in der Phase, in der er drin war, noch nicht so überzeugt gehabt. Oh. Ich fand, er war unauffällig.
Oh. Ein paar gute Bälle festgemacht.
Ja, ich finde, wer mich total überzeugt hat, und das hat mir richtig Spaß gebracht, war, dass du Muheim Dompe, die haben sich gegenseitig, also Dompe hat dann sogar öfter mal Muheim geschickt an die Grundlinie. Und ich finde, da hast du gesehen, dass die beiden, glaube ich, in der Liga relativ weit oben sind, was das Pärchen angeht, was da auf der linken Seite ist. Also das davon, das hat mich gecatcht.
Also Dompé Muheim, ja. Natürlich war das gut. Ich muss aber auch sagen, dass Dompé...
Überlegen sogar gegenüber Gladbach.
Ich muss trotzdem sagen, dass Dompé, als er reingekommen ist, dass man hatte das Gefühl, dass er, weiß nicht, eine Batterie zu viel eingelegt hatte. Er war völlig, völlig drüber. Sein erster Schuss, der nicht aufs Tor ging, sondern zum Einwurf nach außen flog. Also er war zu übermotiviert. So, das
hat unterm Strich natürlich trotzdem seinen Job gemacht.
Hat er auch.
Und die Flanke geht ja eigentlich dann auch fast rein über Paulsen und ihn, ne?
Alles gut. Er hat seinen Job gut gemacht. Trotzdem fand ich, war er etwas übermotiviert. Mhm. Paulsen, muss ich sagen, sehe ich anders im Sinne von, als er reingekommen ist, er hat eine krasse Souveränität ausgestrahlt und die Bälle festgemacht da vorne. Das fand ich, war für mich ein komplett anderer Spirit als von Königsdörfer. Klar, spielst du dann auch anders. Bei Königsdörfer bist du auf die Schnelligkeit gegangen, dass du ihn schicken kannst. Und bei Paulsen war es dann eben, dass er die Bälle festmacht und er verteilt. So, deswegen, ich fand Paulsen wirklich, da hast du schon angemerkt, dass das ein Qualitätsunterschied ist. Wetendorf Daniel fragt uns, HSV besser als erwartet oder Gladbach einfach schlechter als erwartet?
HSV besser, also beides, ja, irgendwie, da gehören auch mal zwei dazu, aber ich fand, HSV besser als erwartet, beziehungsweise Erwartungen, ich war überrascht so, ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie so scheiße sind wie gegen Pirmasens, ich habe es tatsächlich nicht mit zum 0-4-0-5 gerechnet, aber unterm Strich besser als erwartet und Gladbach ist aber auch, also hat sich runterziehen lassen, oder?
Naja, was heißt Gladbach schlechter als erwartet? Wir hatten auch Gladbach-Fans gehört, die meinen, ja, wir waren heute aber auch nicht so gut und so. Da gehört aber auch eine andere Mannschaft dazu, absolut, die dich dazu zwingt, dass du eben nicht so in dein Spiel kommst. Und das hat der HSV eben gut gemacht. Und klar, ein Kleindienst hat gefehlt bei Gladbach. So, natürlich hast du da auch welche, aber wir haben von Anfang an auch nicht mit unserer A11 gespielt. Und dementsprechend muss ich sagen, nehme ich das nicht an, dass Gladbach jetzt schlechter war im Sinne von als erwartet, sondern wir haben sie einfach dazu hingetrieben, dass sie nicht besser spielen konnte.
Nico schreibt, ohne Mikkel Bronzy wäre die Stimmung jetzt Europa, wir kommen.
Nein. Ich finde, das ist komplett, da musst du hingehen als Spieler. Das ist
automatisch irgendwie so.
Definitiv. Da kannst du dem überhaupt keinen Vorwurf machen.
Bin ich total bei euch und trotzdem ist er für mich die Enttäuschung des Spiels. Nicht wegen dieser Aktion.
Sondern wegen seiner Flanke?
Ja, weil ich finde einfach, dass, das kann jedem Spieler passieren. Okay, schreiben wir komplett ab, dass das Ding ist okay. Aber ich finde, als er reinkommt, er war so frei, das sind die Konter. Und in meinen Augen ist das wirklich mangelnde Qualität, aus so einem Halblauf, ohne großen Gegnerdruck, dann so eine Flanke. Das sind doch die Momente, auf die wir warten, diese Chancen irgendwie in was Verwertbares umzumünzen. Und ja, er hatte nicht 5 und hat 5 von 5 verhauen, aber so viel mehr kriegen wir in der ersten Bundesliga auch nicht. Und das kann auch nicht der Anspruch sein, dass wir immer 5 komplett freie Flanken aus dem Halbfeld im Konter schlagen können und dann mal eine reingeht. Und da sage ich bin weiterhin nicht von ihm überzeugt. Mhm. Das ist mangelnde Qualität. Das ist ein
Punkt. Ja, ich glaube, so viele Leute werden nicht widersprechen. Es spielt überraschend häufig, aber warte mal, was war mit Baldé? Der war ja nicht im Kader, war der verletzt oder so?
Das weiß ich nicht.
Weil den hätte ich eigentlich vor Mikkel Bronzy gesehen.
Ja, und
Glatzel war ja angeschlagen.
Genau, haben viele auch Stürmer Nummer 3 geschrieben, aber das stimmt nicht.
Ja, ich auch.
Fußproblem.
Weil Frage wäre
ja, oder Ente.
Hätte er statt Königsdörfer gespielt? Also in allen Spielen hat Königsdörfer bisher gespielt, vor Glatzel.
Meiner Prediction auch, ne? Sage ich, Glatzel macht
ganz viele Spiele. Und dann wird ja wohl eher Paulsen eingewechselt als Glatzel, also ist ja schon Stürmer Nummer 3. Aber
man muss schon sagen, dass die letzte Verletzung Glatzel schon mehr zurückgeworfen hat als viele andere.
Das tut mir auch leid.
Das ist, ich meine, er hat uns durch die zweite Liga begleitet, wirklich auch gut, hat uns Tore geliefert und jetzt in der ersten Liga ist er wirklich, er ist für mich im Moment Stürmer Nummer 3, ja.
Leider ja. Dann haben wir noch viele Fragen bei Instagram, die sich auch tatsächlich um einen Neuzugang drehen, aber erstmal nicht den Neuzugang, sondern wer muss auf die Bank, beziehungsweise welche Formation wird gespielt, wenn ein neuer Zehner kommt? Ich glaube, da gab es heute ein Gerücht, dass irgend so einer von Startrennen oder irgendwie sowas kommt, ein Zehner. Es wird ja bemängelt, dass wir offensiv nicht so kreativ sind. Momentan hat man tatsächlich das Gefühl, es ist Standard oder über Muheim Dompé, was anderes schwierig.
Wen würdest du denn opfern? Wen würdest du aus dem Kader?
Also die Frage ist ja auch hauptsächlich oder viel auch dafür, wenn du hinten liegst. So, dann wechselst du natürlich dann halt irgendwie, ich sag mal, einen Sechser aus, Kapal oder Remberg. Von Anfang an würde ich jetzt erstmal da bleiben und dann irgendwie sagen, die Null hat jetzt erstmal ein bisschen mehr Prioritäten, als irgendwie, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Tor zu schießen. Und dann vorne halt hat man ja Qualität dann mit dem Pausen und mit unseren Standards und tatsächlich dann mit der linken Seite mit Dompe. Deswegen würde ich, ist das halt eher so für, wenn wir nur als hinten liegen, und vielleicht soll es das ja auch mal geben.
Ah, du hast natürlich noch einen Frei, der irgendwann zurückkommt, Wundertüte, definitiv.
Ja, ja.
Und du hast auch noch einen Philipp, der eigentlich auch sowas spielen könnte. Königsdörfer hat letzte Saison auch ab und zu mal diese Position eingenommen. Also, ja, gute Frage. Wie oft sind wir in der Situation, dass wir diese Position brauchen? Du hast trotzdem auch gemerkt, dass nach vorne hin schon irgendwas Kreatives gefehlt hat. Also es ist so ein, ja, ich weiß nicht, ob Capaldo diese Rolle einnehmen kann von einem Reis, der eben genau beides konnte. Nach vorne kreativ irgendwie das Spiel machen, aber eben auch nach hinten mitarbeiten und ackern. Einfach viele, viele Löcher dicht gemacht hat. Ich kann Capaldo dafür noch zu schlecht einschätzen, ob er diese Rolle einnehmen kann, diesen Reißersatz zu spielen.
Ich aber insgesamt auch, weil die Taktik in meinen Augen jetzt in Gladbach beim ersten Bundesligaspiel definitiv nicht darauf ausgelegt wurde, vor Kreativität zu sprudeln. Dafür muss man dem HSV jetzt mal ein Heimspiel gönnen, gerade gegen so einen Gegner wie St. Pauli, die jetzt von der Qualität nicht deutlich überlegen sind oder so, sondern da kann man dann sehen, ob der HSV wirklich nicht so kreativ ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit dann vielleicht modifizierten Formationen und ein bisschen anderen Aufstellungen schon das dann auch hinbekommen, deutlich kreativer zu wirken.
Anja, Markus, ganz viele schreiben, kommt Luca noch? Luca Vuskovic, welche Nummer bekommt Luca Vuskovic? Schon mal schreibt, Stand kleiner Vuskovic. Es sind ganz viele Anfragen, denn die Gerüchte wurden genährt, von mir, keine Ahnung. Auf jeden
Wieder
Fall
befeuert.
Befeuert am Wochenende. Und da hat auch, ich schließe mal vor, unser Hörer Nenad, heißt er, glaube ich, ja, ne? Hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Der ist übrigens aktuell in Kroatien vor Ort und ist da natürlich ganz nah dran. Das war gestern Nachmittag hat er das geschickt. Und zwar.
Ein wunderschönen guten Tag, Gato. Nenad ist hier, ja, laut kroatischen Medien, jetzt noch einmal. Oder beziehungsweise, wie sie gesagt hat, das Käsebar aus Split. Luka Vucevic wird am Montag in Hamburg erwartet. Und soll seinen Vertrag dann erstmal hier unterschreiben als Laie. Das wollte ich nur nochmal mitteilen. Also, die Medien in Kroatien sind sich sehr, sehr sicher. Und dann wünsche ich euch heute Abend zum Spiel viel Spaß und nur der HSV.
Ja, also sehr sicher ist man sich hier in Hamburg in den Medien auch. Also ja. Ich glaube, dass das Problem nicht auf HSV und Vuskovic Seite liegt. Ich glaube, da ist man sich in allen Sachen einig. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist das Go von Tottenham. Und ich glaube, dass Tottenham immer noch so ein bisschen auf einen anderen Transfer schielt und da erstmal die Gewissheit braucht, ob das funktioniert, bevor sie Vuskovic freigeben. Also ich glaube, ich hatte auch gehofft, dass es heute kommt.
Also, es ist auf jeden Fall 17.36 Uhr. Bisher ist noch nichts passiert. Zumindest nicht, was wir jetzt irgendwie gelesen haben. Dass sie sehr, sehr sicher sind, die Medien, kann natürlich sein. Hoffen wir es natürlich, dass das stimmt. Aber you never know. Er war jetzt zweimal im Kader gewesen, bei Tottenham habe ich gelesen.
Am Wochenende auch wieder, ja.
Er hat nicht gespielt. Also da kann man nur Daumen drücken, dass sich kein Innenverteidiger verletzt. Vielleicht wäre dann irgendwie eine Option. Und dass dann eventuell besagter Deal durchgeht und er dann ein grünes Licht hat. Also das Abendblatt hat geschrieben, es deutet alles auf eine Last-Minute-Entscheidung hin. Wahrscheinlich sagen die sich auch so, warum sollen wir ihn jetzt abgeben, wenn wir auch wann ist Transferschluss, in ein, zwei Wochen irgendwie abgeben können? Also
31. Also 1.9. ist quasi.
Ja, in einer Woche, also ist 31. noch vorm Wochenende oder nach dem Wochenende? Ist am Sonntag. Also so, wenn wir ihn am Sonntag abgeben können und wir haben jetzt noch, ich sage immer, jetzt hatten die das Spiel vorgestern, wenn die das Spiel mit ihm auf der Bank auch noch nächstes Wochenende mitnehmen können, dann haben sie schon mal einen sehr guten Backup, den und dann können sie ihn immer noch verleihen. So. Also vielleicht ist so die Denke und ich glaube, der Owner, der Besitzer soll auch so sein, dass er manchmal unberechenbar ist. Aber irgendwie habe ich doch ein ganz gutes Gefühl.
Also trotzdem, ich warne aber auch jetzt schon, also ich freue mich über diese Sache, wenn Luka Vucevic kommt und auch ausgeliehen wird. Trotzdem finde ich, ist es auch eine krasse Last, und die man ihm einem 18-Jährigen gerade auf die Schultern legt, weil die Erwartung, die ganz Hamburg hat, dass er der Heilsbringer ist in der Innenverteidigung, das würde ich mir auch wünschen, aber trotzdem ist er 18 Jahre alt. Ja, er hat schon Länderspiele gemacht und ist für einen 18-Jährigen deutlich weiter als viele andere sind oder als wir es mit 18 waren, mit Sicherheit.
Korrekt.
So, trotzdem finde ich es schon heavy, da einem 18-Jährigen so eine Last aufzubürgen.
Absolut. Ich finde es persönlich sexy, einen 18-Jährigen da zu verpflichten mit dieser Qualität. Also ich bin davon immer ein Riesenfreund. Also ich finde das jetzt geiler als einen 27-Jährigen, obwohl der mir so ein bisschen mehr Gefühl von Sicherheit geben würde. Und dieses Risiko, was du angesprochen hattest, da nicht vorhanden wäre. Aber unabhängig davon, das sollen andere, muss jeder für sich entscheiden, unabhängig davon warne ich davor, die defensive Leistung jetzt war exzellent,
ja,
aber gib bitte keinen Anlass, jetzt darauf zu verzichten, sich mit weiterer Qualität zu verstärken. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass man trotzdem jetzt nochmal nachlädt, weil es so viele Eventualitäten noch geben könnte in Form von Verletzungen, Leistungsschwankungen, gelben und roten Karten und so weiter, dass ich sage, ey, bitte noch nachlegen und jetzt nicht damit zufrieden geben, weil wir ein gutes Spiel gemacht
haben. Okay, also wir halten fest, ein Offensiven und ein Innenverteidiger sollte schon noch diese Woche verpflichtet werden. Und ich würde mich auch über eine Verpflichtung komplett auch freuen. Ich finde, am Ende sind schon ziemlich viele Leihen, die wir machen. Also das ist natürlich ein Konstrukt, ob das immer so aufgeht. Ich finde, es ist in der Winterpause ist es ganz cool, mal jemanden noch auszuleihen, der woanders irgendwie nicht zum Zug gekommen ist, damit der bei uns. Aber
ist ja die Idee eigentlich, dass der Spieler dann irgendwie sagt, okay, ich fühle mich wohl, ich möchte gar nicht zurück, und der Verein so, dann manchmal denke ich auch, das ist für die Verantwortlichen beim Verein so, okay, wir verleihen ihn erst nicht weg und dann ist er eigentlich da, hat er sich sehr gut entwickelt, wollen wir ihn zurückhaben, und ist so, ja, oder wir nehmen, und dann ist er halt irgendwie dann doch irgendwie so weg. Bei Karabetz beim HSV hat es irgendwie nicht so funktioniert, also irgendwie funktioniert, weil er gespielt hat und man vielleicht irgendwie dann, aber man hat sich ja auch erhofft, wenn er richtig gut ist, dass man den dann irgendwie verpflichten kann, aber besser so, als man kommt jetzt nicht an gute Qualitätsspieler irgendwie ran. Und den kannst du ja definitiv nicht verpflichten, Luka Vucevic, weil er wahrscheinlich einen zweistelligen Marktwert hat. Und dafür wäre der HSV, da sind die Taschen noch tief genug, da müssen erstmal welche verkauft werden.
Aber genau dafür brauchst du halt auch Spieler, die bei uns spielen, die dir gehören, um die dann einfach auch mit Gewinn zu verkaufen. Wenn du das
hast du ja gemacht mit Rossing Lelicet für die 2 Millionen, dann Subaru, keine Ahnung, den hast du war da auch 1-2 Millionen oder sowas. Da hast du mal relativ viel Geld in die Hand genommen für 17-Jährige,
dafür müssen sie aber dann auch Spielpraxis bekommen, damit du sie irgendwie für viel Geld verkaufen kannst. Also wenn du mir das anschaust, was da in Frankfurt passiert, davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Ne?
Ist natürlich immer Best-Case-Szenario, aber trotzdem, ja, das wäre cool, das wäre gut. Ich glaube, welche, die auch noch die Daumen drücken, dass der Vucevic-Deal klappt, sind OMR, die HSV-Doku produziert haben, denn es kam ja auch raus, es gibt jetzt auch eine Mario Vucevic-Doku, die nächstes Jahr rauskommt.
Ihr wart auf der Premiere letztes
Jahr. Wir waren auf der Premiere, genau.
Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, leider im Urlaub, aber
es war Bilder, gut. Ja? Also wir sind Cinemax 19:30 ging es los, ab 18:30 war Einlass. Und es war super voll, aber es war auch noch gemischt. Es gab ja auch noch eine Premiere, eine öffentliche sozusagen, irgendwie, wo die um 20 Uhr losging oder um 19 Uhr oder was weiß ich so, wo man alle sechs Teile, glaube ich, hintereinander gucken konnte. Und bei uns war von den sechs Teilen bei der offiziellen Premiere wurde von Teil 3 bis 6 wurde das gezeigt. Dann die ganze Mannschaft war da, komplett Trainerteam war da.
Viele ehemalige, ne? Tim Walter, Jonas Bold habe ich gesehen und ich fand es einfach schön zu sehen. Reis war da, wie sie sich alle herzlich umarmt haben und es war eine schöne Bilder.
Ja, schönes Miteinander, die ganze aktuelle HSV-Führung war auch da.
Ja.
Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Popcorn gab es for free, perfekt, alles war sehr gut, Stimmung war gut, dann ging es los. Wie heißt sie? Katja Müller-Hohnstein oder hat dann moderiert. Habe ich jetzt gar nicht gepeilt, dass sie das ist. Hat es auch nicht so gut gemacht unter uns. Und das war dann auch irgendwie so. Da übrigens auch so eine kleine Mini-Anekdote. Ja. Ich hoffe, ich darf sie erzählen, aber wir sind ja unter uns so. Stübi war auch da.
Ja.
Coach Merlin Polzin natürlich auch. Und der saß dann irgendwie so in einer Reihe so vor Stübi und dann hat er sich auch irgendwie so umgedreht irgendwie und man sagt, ey, Stübi, warum machst du das denn nicht da unten? Du bist doch viel besser. Du kannst es doch viel besser. Also war vielleicht auch noch bevor sie was gesagt hat, ja. Ne? Aber ist natürlich von ihm irgendwie geil, weil ja. Er gibt Stübi damit ein mega gutes Gefühl, er bindet den ganzen Staff ein, was er ja, wofür er auch so bekannt ist und irgendwie ein Team und alle pushen sich gegenseitig so und drumherum haben natürlich irgendwie alle gelacht, so ha, ja, ja, stimmt, so und da war schon wieder, hat er irgendwie drei Herzen mehr auf seiner Seite. Also ja, dann ging die Doku los, wir haben sie geguckt, Folge 3 ging dann auch los irgendwie, ach, weiß nicht, müsst ihr doch mal selber gucken, haben ja schon bestimmt einige gemacht, irgendwie so Hinrunde Aufstiegsjahr, also es wurde natürlich fast das komplette Aufstiegsjahr irgendwie einmal durchexerziert und dann in der Mitte hat nochmal irgendjemand hier, Philipp Westermann von OMR gesprochen und danach war dann Paul Ziehn mit Heuer Fernandez auf der Bühne und da dachte ich schon, ey, du kannst jetzt nicht einen Heuer Fernandez stellvertretend für die Spieler auf die Bühne holen und ihm dann sagen, dass er Nummer 2 ist. Irgendwie, entweder wusste er es schon oder ein paar Tage später, weil irgendwie, wer, also dann, ja. Dann, also wenn du schon im Kopf hast und das, da musst du am Mittwoch schon was im Kopf haben, so wer Nummer 1 oder wer Nummer 2 wird, wenn du weißt, er wird Nummer, dann machst du das nicht, dann holst du irgendwie hier irgendeinen anderen Spieler oder einen neuen Cap oder irgendwas, der da was sagen, drei Sätze gerade aussagen kann und ja, also Doku, Fazit, Muchel, du hast sie noch nicht geguckt, ne?
Nee, ich habe sie noch nicht geschaut.
Deswegen spoilern wir auch nicht zu viel, wir werden ja öfter
noch. Aber wir sind ja mit dem Podcast auch Teil davon.
Sie ja, haben ja, sie haben
wir
ja
sind guter Teil davon.
Tatsächlich. Mega, das hat mich mega gefreut, ja. Allgemein auch die Stimmung und so, aber das
es war ja viele nicht,
coole Sachen
da. Genau, es war nicht klar, ob das reinkommt oder nicht, weil die, ich glaube, hunderte von Stunden Material haben, 100 Drehtage.
Sie haben uns ja zweimal gefilmt, sie waren ja zweimal sogar bei uns, wir haben ja noch einmal in Stelling in der Unabsteigbar wurden wir gedreht, da war Bones glaube ich noch sogar dabei, ne?
Ja.
Und dann waren sie ja noch bei unserem Live-Podcast und das ist mit reingekommen und ich fand es irgendwie cool zu sehen, auch davor, wie Selke dann sich fertig gemacht hat und dazu zu uns gefahren ist und so, das kannten wir ja auch nicht.
Nee. Wussten nur, dass die Selke einen Tag begleiten und das ist eigentlich schon auch. Wir können ja so ein paar Fazits mal ziehen. Ich glaube, viele von euch haben das halt irgendwie schon gesehen oder zumindest ein paar Folgen. Ein Riesengewinner dieser Doku ist Davy Selke. Mhm. Du fragst dich danach wirklich,
warum?
Fuck, ja, warum haben wir den abgegeben?
Gefühlt hat er uns alleine zum Aufstieg.
Ja, er war immer, wenn es irgendwie in der Halbzeit wurde es knapp und dann meinte er, ist das unser Scheiß, also so nicht wortwörtlich, ist das unser Ernst? Wir müssen so irgendwie 4-2-3-1 stehen. Was machen wir? Und das war so, hä, okay. Und nach dem Spiel und immer alle gepusht, immer, also konstruktives Feedback. Und er war wirklich, auch da war es natürlich total passend, dass er dann beim Aufstieg hatte, er als erstes ja das Mikro bekommen und er war wirklich der Wortführer und hat auch gesagt, er hat noch nie mit so einer Mannschaft zusammengespielt. Mhm. Wahrscheinlich, weil er auch noch nie so eine krasse Rolle eingenommen hat wie jetzt in der Mannschaft, aber es war wirklich. Ja, wir kennen ihn ja ein Stück weit, ein bisschen herzensguter Mensch, seine Familie, er wollte da bleiben, hatte bei uns im Podcast gesagt, hat er davor in dem Auto auch gesagt, als die Aufnahmen waren und man war echt so, oh Mann, ey, so einen kannst du so gut im Team gebrauchen.
Man muss natürlich sagen, dass der zweite Gewinner für mich Merlin Paul Ziehn ist, der, als ich die Doku zu Ende geguckt hatte, dachte ich wurde hier gerade eine halbe Stunde gefühlt von Paul Ziehn angeschrien, also er ist extrem laut und schreit sehr viel rum.
Habe ich was auch gedacht, aber, dazu ganz kurz noch, aber ist natürlich auch bitter zusammengeschnitten, weil es werden ja immer nur diese
das, kurzen das Reden, ich, die heiß das machen. Das wollte ich gerade sagen, also dass sozusagen die Doku. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt viele Leute nochmal deutlich besser kennengelernt und gefühlt die Wahrheit, ja, wurde offengelegt und so nah waren sie dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es ja ein Zusammenschnitt aus diversen Stunden Videomaterial und du kannst ja jeden so zusammenstellen, wie du es gerne hättest. Oder du kannst ihn negativ darstellen, wenn du immer nur die negativen Szenen publizierst oder positiv darstellen. Merlin, finde ich, und auch völlig zu Recht, weil das ist einfach eine Qualität, diese Intensität der Ansprachen und die wo man sieht, der kann 120% abrufen und die Spieler touchen so. Das ist ja eine Qualität, die jetzt jedem bewusst ist, die mir vorher zum Beispiel nicht so bewusst war. Da hatte ich immer eher so Bedenken. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich ein Zusammenschnitt, der vom HSV und von allen Beteiligten, ja, das trifft ja jetzt nicht nur auf Paul Ziehn zu, freigegeben wurde. Also da wurde ja schon dann, da kann man sich ja auch sicher sein, einiges rausgeschnitten. Und da muss man natürlich mal vorsichtig sein. Aber mir hat sie sehr die Augen geöffnet. Ich habe da sehr viel finden können und fand es mega.
Und auch gut, also mein Feedback war, es jetzt gut ist nicht unglaublich, also vielleicht hatte man auch zu krasse Erwartungen, wo man dachte so, es wird das Ich weiß aber nicht, was fehlt, damit die Doku unglaublich ist, weil es gibt super viele Einblicke, man bekommt also viel mit, man lernt viel über die Charaktere so. Mhm. Es ist schon eine Doku für einen HSV-Fan, also es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt kein HSV-Fan bist, ja, klar kann man es machen und wenn du neutral bist, dann wirst du vielleicht HSV-Fan, aber es ist jetzt nicht so, also du, ja, ist schon eine HSV-Doku so.
Also ich habe auch ein paar Stimmen gehört, also durchweg natürlich auch positiv, was so negativ irgendwie als Feedback von vielen gespielt wurde, dass ein bisschen viel Management-Geschwafel ist, so, also es kommt ein bisschen viel so Management zu Wort. Und was komplett fehlt und was leider ist komplett die Sicht der Fans. Also die ganze Doku dreht sich nur über die, also wenn man das mal so vergleicht, hatte gestern auf der Rückfahrt die Diskussion, dass oder darüber gesprochen, dass wenn man so wie die Sunderland-Doku und so, wo du dann immer auch mal die Sicht der Fans hast und das fehlt halt in dieser Doku komplett. Es kommt gar nicht drin vor.
Das Feedback habe ich übrigens auch von Leuten bekommen, die beim Fernsehen arbeiten und auch Dokus machen, also von Experten in Bezug auf Reportagen und Dokus, muss ich auch sagen, ist auch der Vergleich mit Sunderland, wurde da genannt, Fans.
Weil du hast ja hier in Hamburg, das ist ja schon irgendwie special so, und dann will man das ja auch, den Vibe irgendwie, wie die Fans und Stelling und Unabsteigbar Idol steht und was weiß ich so, wo man hingeht, was deren Probleme sind, ist ja auch, finde ich, total interessant, was die Fans halt so sehen, so, ne? Mhm. Die sehen ja ganz andere Sachen auch, als wenn man so tief im Rabbit Hole drin ist, sondern die sagen halt, ja, keine Ahnung, ey, wir wollen einen Spieler, der kämpft und läuft, deswegen finden wir den geil, und alle Experten sagen, oh, sorry, ey, der ist aber echt nicht so geil, aber für die Fans halt irgendwie cool und was weiß ich. Also da gibt es ja ganz viele auch so persönliche Stories, Schicksale, und ich glaube schon, dass man, das stimmt, wo es jetzt sagt, ich habe mal so drüber nachgedacht, das wäre definitiv ein Punkt, und Management, ja.
Ich finde ja Management interessant, also es ist ja etwas, was mich zum Beispiel
ja, als, wie gesagt, das
Zuschauer abholt.
Kann auch N gleich 1 sein, so, also das ist ein Feedback, was ich gehört habe.
Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel Loic Favé und Richard Krohn, die kannte ich vorher nicht so, woher auch. Und jetzt
Loic Favé könnte übrigens, ich dachte immer so, ey, so, nicht so, woher kenne ich den, aber also er könnte 1:1 in The Intimate in der Serie mitspielen. So wie, er könnte irgendwie der dritte Bruder von diesen beiden Zwillingen sein, so ungefähr. Und ja, irgendwie hat er den Vibe, also im positiven Sinne, aber das war herrlich.
Ja. Lustige, komm, eine kleine Sache, die den meisten sonst nicht auffallen würde. Richard Krohn kommt echt super rüber. Ich mag ihn sympathisch. Also vorher kannte ich ihn nicht. Jetzt
weiß ich, wie er tickt. Der zweite Co-Trainer, ne?
Das ist der zweite Co-Trainer, genau. Und er macht dann auch coole Ansagen und so weiter. Und das Sympathische an ihm ist, es wirkt wie ein entspannter Typ. Und er erzählt dann halt, dass es ja krass ist. Er hat es erst gar nicht glauben können, dass er jetzt befördert wird und mit zum Trainerstab gehört für die erste Mannschaft und so weiter. Und er sitzt da immer so recht einfach in seinem Tommy Hilfiger Hoodie und so weiter. Und irgendwann sagt er so, ja, und dann war das auch erst so übergangsweise nur, und ich konnte es immer noch nicht. Und dann, als ich den, dann irgendwann wurden wir halt zum Trainerteam ernannt, und ich habe richtig realisiert, dass ich jetzt Trainer der ersten Mannschaft bin. Und dann kommt ein paar Sekunden später ein Ausschnitt, und er sitzt halt nicht mehr mit seinem Tommy Hilfiger Pulli da, sondern mit einem Montclair-Shirt, wo man so richtig gesehen hat, so, jetzt kam wahrscheinlich auch das erste Gehalt rein, und dann hat man sich auch vielleicht mal etwas mehr Marke gegönnt und so. Ja. Habe ich mich totgelacht schon.
Übrigens, wo ich ein bisschen dachte, so, ja, weiß ich nicht, war bei, da hat das hat Kunz über diese Polzin-Verpflichtung gesprochen. Ja. Und das war so. Also ja, er hat schon gesagt, wir haben dann schon mal mit vielen Leuten gesprochen und alles sondiert und so dann mal gucken, aber irgendwie war dann doch so der O-Ton so, ja, wir waren uns dann irgendwie völlig sicher, dass er das macht und Traumlösung, Wunschlösung und so. Und ich meine, da wurde auch so unter den Tisch gekehrt, irgendwie, ich glaube, die haben noch Kwasniok auch ein relativ, also das hat, glaube ich, Kwasniok sogar selber erzählt, irgendwie im Bild-Podcast ein Angebot gemacht und solche Infos irgendwie, also die wurden dann irgendwie so unter den Tisch gekehrt und dann so schon so gedreht, so, also. Also er war jetzt nicht die 1A-Lösung, glaube ich, von Kunz. So. Und irgendwie bei der Doku ist es schon so, dass er im Nachhinein die 1A-Lösung ist. Mhm. Und am Anfang, klar, hat er ein bisschen rechts, links geguckt. Aber da dachte ich schon so, weiß ich nicht, das ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig die...
Aber das muss ich sagen, hast du völlig recht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen ins Extreme. Das ist auch wirklich nicht böse gemeint. Aber ich glaube schon, dass dann zum Teil auch mal die ein oder andere Szene gestaged sein wird. Dass man im Nachhinein was eingefügt hat, was dann ganz gut passte und das dann rückwirkend eingesetzt hat in die Doku. Gehört aber, ich weiß es nicht, deswegen tut mir leid, falls es ein Vorwurf ist, der nicht real ist. Aber selbst wenn, ja, es spielen alle so, Fußball ist mittlerweile ein Showbusiness und dafür ist so eine Doku auch da, so einen gewissen Werbefilm auch zu vermitteln. Da ist die Fußballromantik leider nicht mehr so ganz real, wie sie früher mal war. Und da ist auch mittlerweile das Fußballgut Kultur mit seinen ganzen Fans nicht mehr ganz im Mittelpunkt, sondern vielleicht das Geschäft Fußball mittlerweile mehr im Mittelpunkt, was dann auch in so einer Doku dann rüberkommt, weil der Anteil leider am Geschäft Fußball höher war, am Umgang mit den Medien, am Umgang mit dem Trainerteam und so weiter, als mittlerweile mit dem Kulturgut Fußball.
Ja. Kann natürlich auch eine komplette Ausrichtung sein, wie man die Doku drehen wollte. Ne?
Sunderland war eher Kultur.
Zum Beispiel so. Und
HSV war eher Businessmannschaft, sportlich.
Ja, kann sein, ja. Aber trotzdem gut, also auf jeden Fall,
wenn ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Mit dem HSV zu tun hat, ist es Pflicht, muss man sich angucken. Und auch gut, also ich glaube, es gibt auch ganz viele Doku-Teams, die hätten das viel, viel, viel schlechter gemacht.
Ja, wir haben die Jungs ja kennengelernt und
top. Sind das ist jetzt sehr subjektiv alles, ne? Also ich glaube, dass sie schon auch bei ZDF und Sportschau oder in der Mediathek, da also wird gut laufen. So, das haben super viele HSV-Fans und also ich bin total froh, dass es das so gegeben hat, dass jetzt wirklich so Kritik auf oder Feedback auf ganz hohem Niveau.
Kommen wir jetzt mal zum nächsten Spiel, nämlich dem Derby. Am Freitag um 20.30 Uhr das zweite Bundesligaspiel Derby und wir können Freitagabend das erste Mal Tabellenführer in der Bundesliga sein.
Oh ja, das ist ja richtig
geil. Mit einem Sieg haben wir 4 Punkte und am Freitag spielen nur wir, das heißt wir sind Tabellenführer.
Ja, das ist wirklich klasse. Ich dachte mich original beim Bayern-Öffnungsspiel, ich so... Shit, 6 Tore, das können wir nicht drüber. Und einmal Tabellenführer sind wir ja geil, aber jetzt ist er perfekt.
Ja.
Also, und das Ding holen wir ja, ne? Oder ich meine, also dann Pauli irgendwie so ein Lucky Punch 3-3 mit Elfmeter, 3-2 und dann zu Hause dödeln die da noch irgendwie so ein Ding rein. Also, schlecht sind sie nicht, aber also, ich glaube schon, dass wir das Ding ziehen.
Könnt ihr euch noch an das letzte Derby erinnern? 2024? 1-0-Sieg, Torschütze. Kurz vor Schluss.
War es zu Hause oder?
Zu Hause, ja.
Moral, sowas.
Glatzel.
Kommt in der Doku vor, ja.
Bin ich immer schlecht.
Ja, Glatzel. Oder, also die letzten 3 Spiele gegen die Zecken zu Hause haben wir jeweils 1-0, 4-3 und 2-1 gewonnen. Und
perfekt.
Das, der 2-1-Sieg waren 2 Tore von Spielern. Der eine hat uns letzte Woche nach Kanada verlassen, nämlich Bascho, Schonlau und Bakariata. Die beiden Torschützen beim 2-1-Sieg.
Wild. 2,30 ist die Quote auf den Sieg bei Tipico und 3,0, also 3,0 auf Pauli. Also wir sind klarer Favorit, oder wir sind Favorit. Klar ist das noch nicht ganz, aber wir sind Favorit.
Ja, aber also, die Zecken haben jetzt 3-3 gegen Dortmund gespielt und 3 Tore musst du gegen Dortmund auch erstmal schießen, klar. Ich habe das Spiel nicht gesehen.
Ja, aber ein Elfmeter und dann war, also es war rote Karte, Elfmeter, 87. oder keine Ahnung was, oder 85. Ja, und dann waren halt so 10 Minuten, also irgendwie so Nachspielzeit, wo dann irgendwie alles geht und alles nach vorne und ein Mann mehr und dann machst du halt noch irgendwie so ein Ding rein.
Wir hätten euch jetzt natürlich gerne einen Gegnercheck gegeben, aber da Pia im Urlaub ist, sie hat uns hier zwar viel ausgedruckt, aber wir haben ja schon mal eben die letzten Derbys besprochen gegen die Zecken. Wir sind nach wie vor Stadtmeister, wenn man das letzte Spiel sieht, also das letzte Spiel haben wir natürlich 1-0 gewonnen. Zu den Transfers bei Bayern, ja, Luis Oppi von den Bayern, sag ich, von den Zecken, Luis Oppi von Bielefeld, linker Verteidiger, dann den Mittelstürmer von Burnley, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, da ich spreche die Spieler einfach gar nicht mehr aus, bevor hier wieder ein Shitstorm kommt, dann vom Zentralmittelfeld, also sie haben sich natürlich viel verstärkt. Ansonsten kann ich über die Mannschaft gar nicht viel sagen, weil ich sie einfach auch nicht verfolge und das für mich
geht mir ähnlich.
Die Zeit nehme ich mir nicht, euch da jetzt auf dem Laufenden zu halten.
Gibt es irgendwas Fanmarsch und so, wurde schon bei Instagram gefragt, Derby-Marsch?
Ich habe noch nichts gehört. Ja. Ich persönlich muss ja auch sagen, dass mir das Derby zu früh kommt.
Ja, Bayern und Pauli, es kommt zu früh. Es fühlt sich noch nicht so richtig wie erste Liga an, man hat noch kein richtig erstes Ligaspiel.
Ja.
Ich hätte erstmal gerne gegen Stuttgart zu Hause gespielt oder gegen keine Ahnung was, einen richtigen Erstligisten so und nicht irgendwie so.
Ja, so Mitte Oktober, wenn du schon die ersten Spiele hinter dir hast und dann so angekommen bist in der Bundesliga.
Aber gut, dann kannst du nichts machen, ne?
Ist so, wie es ist. Am Ende des Tages müssen wir gegen alle Mannschaften spielen und jetzt kommt das Derby halt, wie es kommt. Ich freue mich trotzdem, ein Abendspiel, Freitagabend, ja. Wunderschön, es wird dunkel sein, Flutlicht. Die Stimmung, man weiß jetzt schon, dass sie, es ist halt das erste Spiel nach dem Ulm-Spiel bei uns im Volksparkstadion. Wenn man mit diesem Mindset da reingeht, dass alle alles geben, die Mannschaft supporten. Ich finde, mit dem Auftakt gegen Gladbach gehen wir auf jeden Fall gestärkt in die Bundesliga.
Also super wichtig, dass es das Gladbach-Spiel jetzt vor dem Pauli-Spiel gab. Also wenn das jetzt der erste Spieltag gewesen wäre, dann wären alle schon so positiv reingegangen, aber dann hätte es 5 schwache Minuten nur gebraucht und alle hätten irgendwie so nachgedacht und nicht mehr 100% supported. Deswegen, ja, das ist cool. Also ich freue mich, Kai, du bist am Start, ne?
Ich bin am Start. Es gibt für mich auch, also ich finde es auch schade, dass einerseits freut man sich ja einfach nur auf die Bundesliga-Rückkehr. Der HSV spielt das erste Mal wieder zu Hause und dann wird das eigentlich weggeschoben und gesagt, nee, stopp, scheiß drauf, es ist das Derby, deswegen gewinnt es. Ist, Mittelpunkt steht, dass wir ein Derby haben. Ich glaube, ganz Deutschland freut sich drauf, dass das Hamburger Derby wieder in der ersten Bundesliga stattfindet. Ja, und dann gibt es den dritten Fun-Fact, dass sozusagen ja auch abends noch die Kaffee-Soda-Party ist. Man munkelt, dass die immer sehr beliebt, nicht nur bei den HSVern, sondern auch bei den Pauli-Spielern ist.
Was für ein Ding?
Kaffee-Soda, das ist so eine Elektroparty, wo die Fußballer immer gerne hinwollen und sich öfter mal blicken lassen. Und da können sie natürlich nur beim Sieg hin. Das heißt, das ist auch nochmal zusätzliche Motivation. Man munkelt, dass da ab der 80. Minute das nochmal eine extra Motivation für jeden Spieler ist, um dann abends feiern gehen zu können.
Ich hoffe, dass es andere Motivation gibt als diese bescheuerte Kaffee-Kuchen-Party. Was für ein Ding?
Kaffee-Soda. Okay. Das ist aber, Muchel, ich sehe dich da auch noch nach dem Spiel.
Aber nee. Für mich war sowas früher immer ein guter Anreiz, dass man dann, ich meine, ich war jetzt auch kein Profifußballer, aber so beim Hockey, wenn es dann immer auch immer die ganze Mannschaft. Natürlich war es irgendwie wichtig, aber dachte, wenn wir das gewinnen, dann haben wir so einen geilen Abend heute oder so eine geile Rückfahrt.
Das glaube ich auch. Also ich
wenn wir gewinnen, dann habe ich einen geilen Abend auf dem Kiez und feiere gern mit allen HSV.
Ja, aber aus Spielersicht so. Also okay.
Und ich habe auch als Witz hat die Story angefangen, aber ich muss auch sagen, Gato, gebe ich dir recht, es ist halt rein psychologisch, ist es glaube ich gar nicht so sinnfrei, weil es ist besser, man ist motiviert, weil man danach ein positives Erlebnis hat, anstatt motiviert zu sein, weil der Druck so hoch ist, ja, anstatt... Also du bist ja nicht motiviert, weil du dann was Negatives verhindern kannst. So. Und oh Gott, wenn wir verlieren, dann ist die ganze Stadt auf mich sauer. Also so mit der Motivation sollte man auch nicht reingehen. So, oh, ich habe so viel zu verlieren, deswegen muss ich heute Gas geben. Sondern man sollte ja eher mit so einer gewissen... Ich glaube, das könnte so diese Kreativität eher fördern. Ja. Und,
da musst du bei den Spielern, wo du weißt, die gehen dahin, so an Spins schon mal irgendwas kleben. So.
Ja, genau. Ich habe früher auch mal auf dem Spielfeld nochmal rübergerufen. So, ey,
heute bei
heute
Sieg.
Vollgas, bei Sieg. Ja. Jungs, wir wollen heute los. Das ist... positiver Vibe.
Ja, Muchis, eine neue Seite.
Ja.
Scheiß auf die Kohle, Jungs, wir wollen heute feiern gehen.
Wenn keine Kaffee-Soda-Party ist, dann verlieren sie, weil sie keinen Anreiz haben.
Wo ich glaube, die Jungs haben es schon immer oft genug, finden die ihre Partys.
Okay, gut.
Jeder hat seine eigene Motivation.
Nein, oder Polzin sagt, ey, Feierverbot, egal ob bei Sieg oder Niederlage, wir wollen hier in der ersten Liga bleiben, da ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um zu feiern, so, aber... wie gesagt, ein bisschen Ironie ist dabei.
Okay. Ja, wir, Muchel, du bist wie immer auf der Süd.
Natürlich, ich bin da. Ich bin auf meinen Dauerkartenplätzen. Ihr habt eure Loge.
Ja, wir haben unsere Loge. Werden mal gucken, vielleicht, was sich da im Stadion verändert hat. Die Stadionshow, vielleicht wurde irgendwas angepasst. Gibt es eine neue Halbzeitshow?
Ich hatte letztens, wir haben auf der Rückfahrt, habe ich noch drüber gesprochen. Ich bin ja, wenn wir immer über Stadionshow sprechen, ich bin ja immer totaler Gegner von diesem Ganzen. Wo ich dachte, was irgendwie geil wäre, wenn Stübi, wie bei Wetten, das so ein Außenmoderator noch hat, der im Stadion unterwegs ist, wo er dann mal hinschalten kann und dann irgendwie
auch
noch, und während er unten steht, nochmal irgendwie Stimmen von den Fans irgendwie, moin, ich schalte jetzt einmal rüber hinter die Nordtribüne, hinter Block, und da haben wir nochmal einen Interviewpartner und dann irgendwie kurze Eindrücke irgendwie von den Fans irgendwie noch, dass man sowas mit reinbekommt, das würde ich geil finden, so ein Live.
Alter, ich war hier seit einer Stunde draußen, es ist so voll und so scheiße geregelt, ganz ehrlich,
ja, kommt das wäre so, aber es ist live, das, ja, ist klasse, das würde jeder feiern.
Ja, genau. Aber sowas.
Und weißt baut du, endlich mal mehr Toiletten hier!
Ja, aber wie die Außenwette, dass du so nochmal irgendwie die Fans von außen
irgendwie. Da bräuchte ich aber nochmal ein bisschen mehr einen größeren Screen, dann bockt das auch noch mehr irgendwie da zu gucken, dass du auch was erkennst, so bildtechnisch, aber allein schon tontechnisch. Wir haben ja jetzt seit ein, zwei Jahren besseren Ton, würde man was verstehen, das finde ich auch gut. Und da kannst du ja auch irgendwie, keine Ahnung, den Praktikanten vom Pressesprecherbüro irgendwie hinstellen, so ungefähr, der da auch irgendwie drei Wörter gerade ausreden kann und dann irgendwie sagen, hier, ich frag drei Fragen und los geht's. Das wäre schon witzig.
Gute Idee, Buchel. Diskutierlich. Der Azubi vom Pressesprecherbüro, der drei Sätze gerade ausspricht.
Ja, der Praktikant, irgendjemand
ja, muss ja, das ja, schon ja, wissen. Ich weiß, was du meinst.
Ey, ja, ich würde so feiern, wenn Stübi sagen würde, und jetzt geht's los, liebe Fans, Angriff auf die Tabellenspitze. Wird er natürlich nicht sagen nein, dürfen, wird er nicht aber machen. Das wäre so lustig, dann würde ganz Deutschland sagen, oh, die in Hamburg, ey, ja, träumen schon ja, wieder, Europa. Sind schon wieder drei drüber und träumen viel zu viel, waren so lange
auswärts
weg.
Bisher ungeschlagen.
Genau, waren so lange weg und dann hat es eine ja, Woche gedauert, bis die Arroganz wieder durchkommt.
Aber was definitiv sagen, kommen wird, ist, wenn wir das Ding gewinnen, dann ist es schon so.
Sind da die Druckerrollen leer, ja.
Was nee, nee, und also wenn Schübi da nicht sagt, und wir sind Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga.
Als Tabellenführer verabschieden wir uns hier aus dem ja, Volkspark.
Also das muss man auf jeden Fall, also das ist ja klar, dass man das, also hoffe ich auf jeden Fall, dass man das mal erwähnt, außer es gibt Verbot von
also
ganz
mit
oben.
Netten Jungs gewinnst du nichts, sondern nur was mit Frechen.
Ja.
Mr. Jonska fragt an mich, ob ich es gestern im Blog auch deutlich lauter als sonst empfunden habe. Wie ich vorhin schon anfangs sagte, ich fand es einen mega guten Auswärtssupport. Dann kam noch die Frage, ich wurde ja einmal gedreht für die Schiri-Doku, wo ich in der Schiri-Doku denn bin, das ist rausgeschnitten worden. ich weiß nicht, ob ich zu viel gepöbelt habe oder nein, irgendwie gab es wohl zwei Spiele, die zur Wahl standen, die sie irgendwie reinnehmen wollten und da bin ich dann wohl rausgeflogen. Also deswegen komme ich in der Schiri-Doku, die sehr gut sein soll. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Also schaut sie euch gerne an. Komme ich leider nicht drin aber vor.
Es ist super viel rausgeschnitten. Also nicht in der Schiri-Doku, ich glaube bei der HSV-Doku auch.
Ja,
viele, die wo immer gedreht worden ist und dann so, ah ja, okay, sorry, ist leider nicht drin. Das,
ah, okay, ist, halt, aber, ist auch so. Aber die also, haben so viel Material. Ich bin mal gespannt, was sie mit dem ganzen Material machen. Ja. Also da kommt bestimmt noch mal irgendwas von dem anderen Kram. Also ich glaube, da sollte man am Ball bleiben.
Für die Spieler ist es auch so, ich meine für die Fans auch, aber es ist wirklich one for the books. Ne? Das Ding kannst du dir in 10 Jahren angucken. Und gerade finde ich die letzten Folgen 5, 6, das ist so geil, wenn es dann Richtung Finale geht. Das haben die schon richtig, richtig gut gemacht. Also es kann man sich dann auch in 10 Jahren mal angucken, wie geil da die Euphorie war.
Was sind denn eure Tipps?
Ich überlege gerade, ich würde mal vielleicht tatsächlich dann doch auch bei so einem 1-0 für uns sein.
Okay. Kai?
3-1 HSV.
Ja,
und ihr wisst, getippt. ich tippe nie für den HSV, weil ich HSV-Fan bin, sondern ich tippe immer nur das, was ich denke. Und ich glaube einfach, dass wir hier in einer leichten Favoritenrolle tatsächlich sind zu Hause.
Habt ihr Tipico?
3-1
tippe ich übrigens auch, ist auch mein.
Habt ihr Kicktipp gemacht?
Ja, natürlich. Wir haben uns alle angemeldet bei Kicktipp und da muss man sagen, wenn man jemanden fragen müsste jetzt, wie das Ergebnis am Wochenende ausgeht, dann müsste man in Gruppe 2 schauen und dort HW4 fragen. Der hat nämlich mit 17 Punkten hat er den Spieltag gewonnen und hat fast alle Spiele zumindest richtig getippt oder Tendenz richtig gehabt.
Was hast du? Wie viel hast du?
Weiß ich gar nicht. Das habe ich. Gut, dass du das fragst. Das vielleicht
bist du dabei, Kai? Nee, ne?
Doch, ich bin dabei. Ich guck
hast du auch getippt? Das ist ja die nächste Frage.
Ja.
Oder hast du gleich schon den ersten Spieltag verschlafen?
Ich habe auch.
Ich hab 8 Punkte.
Ich gemacht. Auch. Ich auch.
Ja.
Leider. Nur.
Ja. Das ich habe HSV tatsächlich auch unentschieden getippt.
Ja, ich glaube, 8 haben auch relativ viele, wenn du HSV unentschieden hast. Sind so 3 Spiele waren irgendwie so halb klar irgendwie. Mhm. Das war. Aber ist okay.
Kai, in welcher Gruppe bist du denn? Suche ich dich raus.
Ich bin in Gruppe, egal, ich habe 92, da bin ich in meiner Gruppe und habe 4 Punkte gemacht.
Das ist nicht das so gut.
Doch,
das
so schlecht.
Ist nicht so gut,
ja.
Und was habt ihr getippt?
Gruppe 3 bin ich.
Was habt ihr Trainer, der als erstes in der Fußball-Bundesliga entlassen wird, von welchem Verein? Muss man tippen.
Ja.
Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und echt überlegt. Wusste es auch nicht, musste mich ein bisschen mal und ich habe mich da hier für Hoffenheim.
Ja. Ah, okay.
Ich habe Dortmund.
Ah, ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kovac, es wird schwer.
Ja, aber also gut, weil Hoffenheim zieht erstmal Leverkusen die Hosen aus. Das, der Kollege ist erstmal fest im Sattel.
Ja.
Die haben ein schweres Auftaktprogramm, dann eigentlich waren die nicht zufrieden und dann haben die aber keinen neuen gefunden. Aber irgendwie hat er das gut gemacht jetzt.
Kai schaut gerade noch Bonusfragen.
Ja, wo? kommt in der nächsten Folge.
Ja. Du hast es nicht gemacht, oder?
Doch, ich hab's gemacht.
Ja, okay. Du kannst, wenn du auf deinen Spieltag, wo du die Spieltage tippst, kannst du raufgehen, ne? Und dann kannst du oben Bonus auswählen. Und da siehst du, was du getippt hast.
Pauli.
Ah, okay.
Ja, auch nicht
Glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass so was wie Bremen.
Ja, Bremen könnte auch nochmal sein.
Also bei Bremen und Dortmund war ich so, da war ich gerade am Schwanken. Ansonsten freue ich mich auf das Derby, ich freue mich auf ein Freitagabendspiel, ich freue mich am Samstagmorgen die Tabelle mir anzuschauen als Tabellenführer.
Oh ja.
Und dann ja.
Reisen wir nach breiter Brust nach München.
Man kann ja froh sein, dass die Bayern am dritten Spieltag noch nicht eingespielt sind, ne?
Ja, das ist dies Jahr ärgerlich.
Ja.
Normalerweise kann ich echt sagen, ja, ist geil, wir haben Bayern früh und so. Ja. Aber die sind ja so eingespielt.
Never know, vielleicht wäre es, wenn sie eingespielt sind, würdest du dann. Also ich habe es vorhin schon in der Rasant-Folge gesagt, ich finde, es ist immer eine Frage, wie man sich verkauft. Du kannst bei Bayern verlieren, das ist überhaupt keine Schade, es ist immer die Frage, wie. Du kannst 6-0 verlieren und trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Du kannst trotzdem gut gestanden haben oder gute Aktionen gehabt haben. Dann, finde ich, kannst du immer noch sagen, okay, boah, die sind einfach besser. Du hast dich trotzdem, hast du dich gut gegeben und du hast gemerkt, dass die Mannschaft irgendwie sich nicht aufgegeben hat oder irgendwie schlecht gestanden hat. Aber es ist immer eine Frage, wie. Und ja, vielleicht hat man auch einen guten Tag und weiß nicht, holt einen Punkt in München. You never know. Wir waren eine lange Zeit lang, waren wir immer der Angstgegner im neuen Olympiastadion, ja. Wo wir zwei Spiele gewonnen haben. Da waren wir ungeschlagen, ich glaube, 2-3 Jahre im Olympiastadion. Da waren wir Angstgegner von den Bayern. Die Zeiten sind natürlich lange vorbei. Dann gab es natürlich auch mal ziemlich deutliche Niederlagen. Aber ja,
also. Das muss so geil sein für so einen El Fadli, der jetzt das erste Mal erste Bundesliga spielt und dann kommt da so ein Harry Kane auf ihn zu. So, fuck, 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 fuck. Was mache ich jetzt?
Ja, dann jetzt gewinnen wir erstmal gegen St. Pipi und dann gucken wir mal, dann sind wir ja der Favorit. Wenn wir danach noch Tabellenführer sind und als Tabellenführer nach München reisen, dann sind wir ja der Favorit.
Ja, also Tabellenführer werden wir nicht bleiben, aber zumindest sind wir Freitagabend, wenn wir gewinnen, Tabellenführer. Das ist schon mal, können wir uns auf jeden Fall ausdrucken. Johannes hat uns geschrieben und das geht an euch beiden bzw. Pia. Stichwort Auswärtsspiel München. Er bietet uns 2 Schlafcouches Nähe Isar an. Vorschlag für nach dem Spiel Kneipentour in Schwabing inklusive Stadion an der Schleißheimer Straße, die Fußballkneipe, die vom Fanclub Isar Raute gerettet wurde. Also ihr beiden, wenn ihr nach München fahren wollt, dann bietet euch Johannes das an. Ich habe Hotel schon gebucht. 2 Schlafcouches in der Nähe von der Isar. Ansonsten, ja, Johannes, vielen Dank für dieses Angebot. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Wir würden uns bei dir melden. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf eine Derby-Woche. Ja, und
3 Punkte, ne?
Wünsche uns 3 Punkte und ein herzliches Scheiß St. Pauli.
Ja, Scheiß St. Pauli.
Ciao.